Mitgliederzahl vergleichbar mit dieser, noch ein bisschen kleiner. Und Gott hat auch dort Wachstum über die Jahre geschenkt und das wünsche ich euch auch. Ja, in eurer Gemeinde habt ihr viele Aktivitäten. An manchem Sonntag bekommt man da mehr mit, wenn unterschiedlichste Aktivitäten aufgezählt werden. Heute ist ja mindestens schon mal wieder ein neuer Mitarbeiter dazugekommen. Aber ja, also unterschiedlichste Aktivitäten. Und die Frage ist, worauf kommt es wirklich an in einer Gemeinde? Und dazu wollte ich einfach mal so ein paar Gedanken dafür einsetzen. Worauf kommt es an? Ich habe mich auch gefragt, wer sind eigentlich die zentralen Personen des Neuen Testamentes und des Alten Testamentes? Und da bin ich auf zwei Nicht-Personen, einmal eine Personengruppe und einmal eine Person gekommen. Und ich denke, im Neuen Testament sind es die Apostel und im Alten Testament ist es Mose. Man kann also sagen, diese Personen sind die Spitzenverwalter, vielleicht gibt es ein besseres Wort, der Sache Gottes, sowohl im Neuen Testament als auch im Alten Testament. Diejenigen, die sich um die Sache Gottes kümmern. Und es ist interessant, dass als ich mich im Neuen Testament darum kümmerte, was die eigentlich tun, dass ich entdeckte, dass im Alten Testament ganz genau das Gleiche passiert. Das heißt, Gottes Anweisungen an die Apostel sind an drei Punkten ganz genau die gleichen, die Mose bekommen hatte. Das ist sehr interessant. Zum ersten, muss man sehen, ob wir hier in der richtigen Weise vorankommen. Was vorne und da, okay. Sieht schon ganz gut aus. Also, in Apostelgeschichte, da haben wir ein Beispiel, und auf das werde ich gleich nochmal kommen. Und ich sehe, dass es um diese Bereiche geht. Gebet einmal, aber dann auch etwas anderes noch. Das können wir besonders sehen in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Dort wird die Gemeinde immer größer. Die Apostel kommen alleine nicht mehr klar mit dieser Arbeit. Es kommt auch zu Querelen innerhalb der Gemeinde. Einige Leute fühlen sich übersehen und so weiter. Die Apostel können das nicht mehr alleine managen oder verwalten. Und dann geht es darum, dass Leute eingeteilt werden und dann kommt der Vers, wo die Apostel sagen, auf was sie sich konzentrieren wollen. Die Apostel waren also sozusagen die VIPs der damaligen Zeit. Wenn es irgendwo Jahreskonferenzen gegeben hätte oder Jubiläen, die Apostel wären sicher eingeladen gewesen. Und einfach, sie waren die VIPs, weil sie Jesus noch persönlich kannten. Die Leute hatten bestimmt viele Fragen, sag mal, was hat Jesus genau in diesem Moment gemacht? Wie hätte Jesus sich da verhalten? Was hat Jesus genau dazu gesagt? Wie hat Jesus denn in der und der Situation reagiert? Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 6, Vers 4, als die Gemeinde immer größer wurde, dann sagen die Apostel, wir würden gerne zwei Dinge tun. Eigentlich geht es um drei Dinge, aber ich zitiere erstmal diese zwei. Dort heißt es, wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und das ist interessant, auch die Reihenfolge, die hier erwähnt wird. Es wird also Gebet erwähnt bei den Aposteln, dass sie das machen möchten als mit ihre Hauptaufgabe. Okay, ich muss nicht dran gesehen, dass es in diese Richtung geht. Wenn wir jetzt den Text einmal betrachten, den wir vorhin vorgelesen bekommen haben, in 2. Mose 18, Wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne nachschlagen, sonst werde ich es jetzt einfach nochmal zitieren. Da geht es darum, dass die Arbeit nicht nur für die Apostel im Neuen Testament zu viel wurde, sondern die Arbeit auch im Alten Testament für Mose zu viel wurde. Und dann kommt Moses Schwiegervater zu Besuch, der Jethro. Und Jethro muss ein sehr weiser Mann gewesen sein. Und Jethro rät seinem Schwiegersohn Mose etwas. Und er sagt, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du, das ist der Vers 19, 2. Mose 18, vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Ja, nochmal, die im Neuen Testament wollten die Apostel als erstes der Prioritäten, die sie wahrnehmen wollten, beten. Das war für sie das Wichtigste. Sie leiteten Gemeinde und das Wichtigste für sie war Gebet. Jethro rät im Alten Testament seinem Schwiegersohn Mose, der mit Arbeit überhäuft war. Es heißt, von morgens bis abends standen die Leute da und wollten Rat. Und dann rät er ihm und sagt, du aber bringe ihre Anliegen vor Gott. Können unsere Pastoren das überhaupt noch tun heute? Können die Ältesten unserer Gemeinde das über unserer Gemeinden das überhaupt noch tun heute? Wird ihnen der Freiraum dafür gegeben? Haben sie die Zeit dafür? Gibt es genug Mitarbeiter, die sie dazu in die Lage versetzen, dass sie das tun können, damit sie weise Entscheidungen treffen, nicht Entscheidungen aus Überarbeitung geboren, du aber bringe ihre Anliegen vor Gott. Und in einem weiteren Punkt heißt es dann, dass es um etwas anderes geht, was für sie sehr wichtig ist. Die Apostel sagten, wir aber wollen bleiben, wieder Apostelgeschichte 6, wir aber wollen ganz beim Gebet bleiben und beim Dienst des Wortes. Wortverkündigung war für die Apostel sehr, sehr wichtig. Und das war für sie wichtig, dass sie das weitergaben. Und das gleiche Muster sehen wir hier auch in 2. Mose 18, bei dem, was Jethro auch den seinem Schwiegersohn Mose rät. Es heißt dann, er sagt zu ihnen, Vers 20, und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrest den Weg, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund. Das ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Gemeinde Gottes Bescheid weiß über das Wort Gottes. Wenn die Gemeinde Gottes nicht mehr Bescheid weiß über das Wort Gottes, wird sie auch nur noch durch andere Dinge geprägt. Durch eine Sache wird sie bestimmt geprägt, nämlich durch den Zeitgeist. Und das führt dazu, wenn Gemeinden nicht mehr Bescheid wissen über das Wort Gottes, dann sind sie nur noch vom Zeitgeist geprägt. Und das treibt alle möglichen Blüten. Die Blüten sehen so aus, dass ja man meint, dass man vernünftige Dinge weitergibt auf Mitgliederversammlungen. Man meint, dass man vernünftige Dinge weitergibt im Rahmen der Gemeinde. Aber eigentlich ist es eben nur Vernunft geprägt. Aber es ist nicht Geist geprägt. Das ist ein Unterschied. Vernunft geprägt von der Aktualität. Vernunft geprägt durch den Geist der Zeit. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gottes Wort lese, dann verändert mich Gottes Wort. Ich muss mich manchmal dazu zwingen, Gottes Wort zu reden, weil ich zu müde bin. Und wer so viele kleine Kinder hat, bei dem weiß ich, wie das zu Hause aussieht. Meistens sind die Eltern erschossen. Und meistens reicht da dann nur noch der Blick auf die oder der Griff zur Fernbedienung und man schafft es gerade noch, sich berieseln zu lassen. Und es ist so wichtig, dass man sich trotzdem dazu durchringt, und es ist nicht einfach, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und wenn es nur ein kleiner Moment ist, meine Erfahrung ist, wenn ich an das Wort Gottes gehe, es verändert mich. Ich komme von dem Lesen des Wortes Gottes, und wenn es nur 10 Minuten sind, verändert mich. In dem Moment, wo ich Wort Gottes lese, wo ich es aber auch lesen will, wo ich mit einem Hunger dahin komme, in dem Moment, wo ich es lesen will, wo ich mich öffne und bete auch, Herr, tu mir dein Wort auf, in dem Moment macht es mir auch Lust, weiterzulesen. Und das ist ganz wichtig. Gottes Wort verändert uns. Wenn das nicht mehr geschieht in Gemeinde, sind wir nur noch vom Zeitgeist geprägt. Etwas anderes war für sie auch wichtig, nämlich Mitarbeiter. Und ich glaube, die ersten beiden Dinge gehen einfach gar nicht, wenn keine Mitarbeiter da sind. Und deshalb geschieht es so in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 6, da sagen dann die Apostel, im Vers 3 kann man das sehen, als die Gemeinde immer größer wurde, da sagen sie, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Da geht es eigentlich nur um die Ernährung von Leuten, um das Verteilen von Essen. Und trotzdem sollten diese Menschen einen guten Ruf haben. Sehr interessant, diese Kriterien, sie sollten nicht perfekt sein. Es gibt keine perfekten Diener Gottes. Aber sie sollten einen guten Ruf haben. Interessant ist, dass wir diese Parallele, und ich denke, das haben wir schon mitbekommen, auch bei Mose finden. Der Schwiegervater Mose sagt, eben, du machst dich müde. Dazu auch das ganze Volk, das mit dir ist. Er meint damit, wenn du alles alleine tust. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es alleine nicht ausrichten. Und Vers 21, sieh dich aber unter dem ganzen Volk um, nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind, dem ungerechten Gewinn feind, die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10. Und dann heißt es, nur wenn eine größere Sache da ist, dann soll sie vor dich kommen. Dafür sollte Mose Zeit haben. Für die kritischen, für die schwierigen Dinge. Dafür sollten auch die Apostel Zeit haben. Für die kritischen, für die schwierigen Dinge. Und das sollte bei Gemeindeleitung und bei Pastoren auch der Fall sein. Sie sollten Zeit haben für die kritischen und für die schwierigen Dinge. Und weil sie schwierig sind, brauchen sie Zeit, damit man dafür betet und damit man dafür gute Lösungen hat. Es liegt mir ferne, der Gemeinde einen Schuldkomplex oder Schuldgefühle aufzubürden. Das ist nicht meine Absicht. Aber meine Beobachtung ist, dass oft, wenn es einen Pastor gibt in einer Gemeinde, Gemeinden wachsen, dann wird oftmals ein Pastor berufen oder eine hauptamtliche Person, die einen bestimmten Bereich übernimmt. Oder es werden Älteste eingesetzt, dass dann innerlich das Gefühl da ist, da sind jetzt Leute. Für die haben wir auch gebetet. Toll, die sind jetzt da. So, und jetzt kümmern die sich. Und das ist nicht das Muster, das uns die Bibel lehrt, sondern eigentlich müsste man das Fazit daraus ziehen, wenn die da sind, geschieht noch gar nicht viel. Natürlich ist jemand da, der einen Überblick hat über Dinge, aber zu einer gesunden Gemeindeentwicklung trägt es noch nicht bei. Meistens sieht es so aus, dass gerade diese Leute auch beruflich sehr beschäftigt sind und dass, wenn dann noch das der Gemeinde dazukommt, das kann zu Eheproblemen führen zu Hause. Wenn da einer abgespannt noch nach Hause kommt von der Gemeinderatssitzung, die zusätzlich noch mit hineinkommt. Und das kann zu allen möglichen Stressfaktoren führen. Auch zu Krankheit. Kann dazu führen, dass jemand ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter wird. Weil er keine Zeit mehr hat. Und besonders, es führt zu schlechten Entscheidungen. Will ich jetzt Leute davon abhalten, dass sie sich in die Gemeindeleitung wählen lassen? Ganz sicher nicht. Aber ich denke, die Herausforderung liegt bei der Gemeinde. Geben wir diesen Leuten die Zeit, die Gott für die Spitzenverwalter vorgesehen hat. Dafür, dass sie beten, dafür, dass sie Mühe investieren, dass die Gemeinde vom Wort ernährt wird und auch, dass sie Mitarbeiter heranbilden und dass Mitarbeiter gefördert werden in einer Gemeinde. In meiner eigenen Gemeinde, in der Gemeinde von meiner Frau, hat die Gemeindeleitung es gewagt. Wir hatten einen ganzen Prozess durchlaufen, über ein Jahr, da ganz revolutionäre und radikale Wege zu gehen. Und es ist völlig egal, ob das jetzt in meiner Gemeinde ist oder sonst wo. Wir haben bewusst Entscheidungen getroffen, die es der Gemeindeleitung ermöglichen, diese Zeit zu haben. Wir haben bewusst Leute eingestellt, die die Verwaltungsaufgaben übernehmen und nicht die pastorale Wortverkündigung übernehmen. Ganz bewusst. Damit Gemeindeleitung diese Prioritäten hat. Wenn die Apostel und Mose es so hoch einstufen, dann, weil sie um die Kraft wissen. In Jakobus 4, Vers 2 heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Es gibt manche Dinge, die man ganz gerne in einer Gemeinde vorangebracht werden, sehen möchte, aber es passiert nicht, weil wir nicht beten, weil wir nicht darum bitten. Für Wichtiges haben wir alle Zeit. Oder besser gesagt, für Wichtiges nimmt sich jeder von uns Zeit. Bis hin zum freiwilligen Schlafverzicht. Und die Frage ist, wie wichtig ist Gebet für dich? Gebet ist ein Glaubens- und Vertrauensschritt. Deshalb steht auch in Lukas 18, Vers 8, in diesem Beispiel von der bittenden Witwe, die vor dem Richter steht, dann heißt es, sagt Jesus am Schluss, die Witwe bekommt dann, um was sie bittet, vor dem Richter, immer wieder bittet, inständig bittet, dann sagt Jesus, ich sage euch, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und das verbindet Jesus mit der Bitte dieser Witwe. Das heißt, beten vor Gott hat etwas mit Glauben zu tun. Oder ich möchte lieber das Wort verwenden, Vertrauen, hat etwas mit Vertrauen zu tun. Vertraust du darauf, dass Beten etwas bringt? Wenn ich über Gebet rede, dann könnte ich einen Appell an die ganze Gemeinde richten und bis morgen würdet ihr mehr beten. Aber ich glaube, am Schluss bringt das nichts. Ich glaube, Beten bringt erst mehr, wenn du glaubst, dass sich Beten wirklich lohnt. Glaubst du, dass es sich lohnt zu beten? Denn für alles, absolut alles, was sich lohnt, von dem du überzeugt bist, dass es sich lohnt, wirst du dir Zeit nehmen? Wirst du arbeiten? Wirst du dich einsetzen? Aber für Dinge, die sich nicht lohnen, wirst du keine Zeit investieren. Also sag nicht, ich bin zu müde zum Beten, oder sag nicht, ich weiß nicht, ich habe nicht so eine Beziehung zu Gebet, sondern sag einfach, ich bin nicht überzeugt, dass sich das lohnt. Und wenn die einzige Motivation für Beten für dich ist, dass die Leute einen guten Eindruck von dir kriegen, ich versichere dir, diese Motivation ist zu schwach zum Beten für dich. Wenn die einzige Motivation ist, dass du glaubst, die Bibel sagt, man sollte beten, ich versichere dir, das ist zu schwach, das reicht nicht. Es wird dich nicht motivieren, auf Dauer mehr zu beten. Du wirst nur dann mehr beten, wenn du glaubst, es lohnt sich, wirklich. Wenn du arbeitest, dann weißt du, es lohnt sich, weil du am Monatsende ein Gehalt kriegst. Und deshalb arbeitest du. Du weißt, es lohnt sich. Glaubst du wirklich, dass es sich lohnt, zu beten? Und das ist ein Vertrauensschritt. Und die Bibel sagt, und ich mag diesen Vers, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Gott ist da, Gott schaut herum, Gott schaut in die Gemeinden hinein und er begleitet seine Kinder. Seine Augen schauen auf die Gerechten, auch wenn du einen Eindruck hast, du bist ganz alleine in vielen Dingen. Nein, Gott schaut auf die Gerechten und dann heißt es, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Hört er etwas? Sind da Menschen, die glauben, beten lohnt sich? Die Frage ist, was kann diese Gemeinde tun, um Gebet zu fördern? Das hört sich schon wieder an, als ob Gebet von außen kommt. Nein, Gebet kommt von innen. Aber trotzdem, was kann getan werden, um Gebet zu fördern, dass einzelne glauben, Gebet lohnt sich? Hektik und Aktivismus sind der größte Feind des Gebetes. Jemand hat mal gesagt, dein geistliches Leben ist nicht größer als dein Gebetsleben. Ich habe das immer als eine sehr große Herausforderung an mein Leben empfunden. Denn wenn ich nicht glaube, dass das Gespräch mit Gott sich lohnt, da sehe ich erst, wie stark oder wie schwach mein Leben mit Jesus wirklich ist. Und da sind Leute, die überhaupt kein großes äußeres Profil haben in unseren Gemeinden oder in der christlichen Öffentlichkeit, die glauben, dass sich Gebet lohnt. Und da sind andere, die ein großes Profil haben und die wahrscheinlich kaum beten. Aber sie haben großes Profil, weil sie viele Gaben haben. Bete um Gottes Führung in deinem Dienst und Gottes Leitung auch in der Gemeinde zu erfahren. Denn die Bibel sagt, wo der Herr nicht das Haus baut, da ist es umsonst. Man kann auch diesen Spruch dafür nehmen, der nicht in der Bibel steht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das steht nicht in der Bibel, aber es sagt genau das aus, was in der Bibel steht. Wo der Herr nicht das Haus baut, ist es umsonst. Oder auch daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Johannes 15, das Beispiel vom Weinstock. Jesus ist an echter Frucht interessiert, an geistlicher Frucht. Das zweite war Wortverkündigung. Das kann in einer Rede vor der ganzen Gemeinde geschehen, dass die Gemeinde instruiert ist. Das kann auch von Person zu Person geschehen. Und das ist wichtig für eine Gemeinde, Wortverkündigung. Mehr als man denkt. Und eine Gemeinde kann dankbar sein, wenn Wortverkündigung charakteristisches Merkmal der Gemeinde ist. Im Lukas 8 wird uns von dem Seemann erzählt, der das Wort ausstreut und manches fällt unter die Dornen, manches fällt auf fruchtbaren Boden, anderes auf weniger fruchtbaren Boden. Und Jesus wünscht sich, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Paulus beschreibt das auch in Römer 10 und er sagt, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? In Johannes 17 sagt, betet Jesus für die Gemeinde, für seine Jünger. Er sagt, ich bitte aber nicht allein nur für die, für seine unmittelbaren Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Glauben kommt durch Wortverkündigung. Glaubst du, dass das wichtig ist für diese Gemeinde? Dass bei allen tollen Aktivitäten, die ihr macht, und ich denke, es ist wichtig, dass wir an der Zeit dran sind, dass Gemeinde nicht der Zeit hinterherläuft. Oftmals haben Nichtchristen gute Ideen für etwas und wenn die dann ausprobiert sind, dann kommt die Gemeinde Jesu auch hinterher. Wir als Jugendwerk, wir möchten gerne innovativ sein und für manche innovative Dinge haben wir in der Vergangenheit viele Schläge bekommen. Leute haben ihre Spenden eingestellt, weil sie nicht mehr einverstanden waren damit und haben gesagt, also wenn ihr diese Art Arbeit nicht mehr weitermacht, aber wir müssen flexibel sein, dann unterstützen wir euch nicht mehr. Das tut echt weh, wenn man nur von Spenden lebt. Und wenn die Dinge dann sicher waren, dann haben es diese Gemeinden genauso gemacht. Das ist das Problem besonders eines Jugendwerkes. Aber es betrifft letzten Endes auch jede Gemeinde, dass wir oftmals hinterher sind. Ja, es ist wichtig, dass wir uns anpassen an das, was sich verändert in unserer Gesellschaft, damit wir Leute abholen von heute. Aber es gehört auch der Glaube dazu, dass das Wort Gottes sich immer noch wendet an die fundamentalen Bedürfnisse von Menschen von heute. Und das ist auch wieder ein Glauben, ein Vertrauensschritt, ob ich glaube, dass das Wort Gottes diese Kraft hat. Wortverkündigung braucht die Integrität und die Glaubwürdigkeit des Verkündigers. Und deshalb ist es wichtig, dass der Verkündiger, dass wenn du Gottes Wort weitergibst, selber geprägt bist von diesem Wort. Ein Wortverkündiger ist relevant, zeitgemäß, der ist nicht von gestern. Jesus hat sehr relevant Gottes Wort weitergegeben. Paulus hat dies sehr relevant getan. Und das ist sehr interessant, das einmal zu studieren, in welcher Art und Weise sie das gemacht haben. Der Wortverkündiger geht auf Fragen ein, die Menschen stellen. Oft beantworten Wortverkündiger Fragen, die überhaupt keiner gestellt hat. Oder Wortverkündiger reden nur über sich selbst und sind gar nicht an dem Leben des anderen interessiert. Das spüren andere. Und sind auch nicht interessiert, was andere sagen. Wichtig, der Wortverkündiger beschäftigt sich als erstes mit dem Wort Gottes. Heute hören wir sehr oft, wie wichtig Diakonie ist, wie wichtig Nächstenliebe ist. Ja, Jesus hat das sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ohne Zweifel ist das sehr, sehr wichtig. Aber die Leute haben den Eindruck, dass der Dalai Lama und die buddhistischen Mönche auch lieben. Wobei leider viele Wahrheiten darüber auch nicht bekannt sind. Fragt mal, wenn ich meine Kollegen in Sri Lanka frage, wie sich buddhistische Mönche verhalten, wenn sie bei ihnen die Fenster einwerfen. Ich glaube, dieses Bild habe ich noch nie in einer deutschen Pressemitteilung gelesen, dass sich buddhistische Mönche so verhalten. Aber da ist auch keiner dran interessiert. Aber Diakonie, losgelöst von der Wortverkündigung, ist missverständlich. Das heißt, andere behaupten auch, sie würden lieben. wichtig ist, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Es ist wichtig, dass wir dem Nächsten in Liebe begegnen. Aber wenn du das Evangelium nicht erklärst, weiß keiner, von welchem Jesus du redest. Niemand weiß, wer dieser Jesus ist und wen du meinst. Und das ist gerade heute in einer Zeit von New Age so wichtig. Die Leute glauben fast, das steht in der Bibel, was sie alles in Filmen und über New Age mitkriegen. Einfach, weil sie keine Ahnung mehr haben, was in der Bibel drin steht. Oder keine Ahnung mehr haben, wer dieser Jesus wirklich ist. Sie glauben fast, das wäre christlich. Aber sie wissen es nicht besser. Der Wortverkündiger kennt die Schrift. Und dann kann er wirklich Substanz weitergeben. Und deshalb möchte ich Mut machen, die Schrift zu kennen. Der Wortverkündiger wird auch ständig korrigiert von der Schrift. Und die Schrift bewahrt ihn auch davor, dass er fällt oder dass Schande über sein Leben kommt. Jesus hat es einmal so ausgedrückt: Wenn ihr nicht mehr Salz seid, womit soll man es würzen? Oder der Psalmist sagt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ist das so? Ohne Korrektur wird der Wortverkündiger und jeder christliche Mitarbeiter nur noch zum Manager. Und die Frage stellt sich, wie kann in dieser Gemeinde Wortverkündigung gefördert werden? In Apostelgeschichte steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein, dass Menschen aus dieser Gemeinde mit Kraft Gottes Wort weitergeben. Ich möchte den Bereich Mitarbeiter nur streifen, kurz. Aber was wir heute brauchen, das ist meine Meinung oder meine Beobachtung, sind Mitarbeiter, die einen Ruf haben, sich für Gott zu engagieren. Die wirklich einen Ruf haben, eine Berufung, dann schmeißen die auch nicht so schnell hin, wenn ihnen irgendwas mal querkommt. Ich habe bei JFC nicht aufgegeben, einfach weil ich wusste, Gott hat mich dorthin berufen. Sonst hätte ich wahrscheinlich geguckt, wo sind Dinge leichter? Und da fällt mir vieles ein. Wo ist das Gehalt höher? Und wo wird vieles leichter gemacht? Oder nach so vielen Jahren hast du dir das verdient? Und all sowas. Nein, wenn jemand berufen ist, dann bleibt er auch. Wenn jemand berufen ist, dann bleibt er auch, wenn es schwierig wird. Wenn jemand berufen ist, dann vergleicht er sich auch nicht mit anderen und kippt bei Korrektur nicht so schnell um. Solche Mitarbeiter sind wichtig. Heute geht es bei vielen um Geld. Wir erleben auch in der Frage der Ehrenamtlichen, wie stark es bei Jugendlichen auch heute schon um Geld geht. Dass nur etwas getan wird, was vergütet wird, materiell vergütet wird, auch im Reiche Gottes, immer mehr. Ich habe damals meinen Beruf aufgegeben, habe 3 Jahre nur gejobbt und habe dabei eine Jugendarbeit aufgebaut. Nur gejobbt, damit ich Benzin für mein Auto hatte und zu Hause was abgeben konnte, weil ich noch zu Hause wohnte. Aber ich habe bewusst auf ein Gehalt verzichtet. Wenn ich zurückblicke, waren das mit die besten Jahre meines Lebens. Andere haben gesagt, du schmeißt dein Leben weg. Andere haben gesagt, wie kann man nur so unverantwortlich umgehen mit dem Leben? Gott hat diese Arbeit sehr gesegnet. Und das ist für mich das Wichtigste. Denn was am Schluss zählt, ist einfach, was wir Gott vorzeigen oder nicht vorzeigen. Wir brauchen Mitarbeiter, die wie Jünger handeln. Die Jünger verließen alles und folgten ihm nach. Das heißt nicht, dass dein Haus verkaufen musst morgen und deinen Job verlassen muss. Ich sagte es, eine Frage der Berufung. Und ich habe die Berufung nicht gekriegt, weil ich super heilig war. Nein, es ist eine Frage auch, dass ich mich prüfe, was ist dann? Dass du dich auch prüfst in dieser Gemeinde, was ist dann? Auch da, ich möchte keine Schuldgefühle weitervermitteln. Sondern es geht mir darum, um meinen inneren Antrieb. Wenn so viele kleine Kinder da sind, weiß ich, wie viele Aufgaben da sind. Ganz besonders auch für Frauen zu Hause. Für manche Männer. Und es geht aber trotzdem immer noch darum, um die Frage, wo kann ich mich einbringen? Es geht darum, dass diese Gemeinde deine Gemeinde ist. Darum geht es. Und es liegt nicht an mir, dir zu sagen, du musst das und das tun. Das ist nicht mein Anliegen, das steht mir auch nicht zu. Sondern mein Anliegen ist, dass du dich prüfst, ob du nicht eine Berufung für das oder das hast. Und mache es nicht mit Widerwillen. Sondern was für das Geld geht, gilt auch für dein Engagement. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gib deine Zeit mit Fröhlichkeit. Tu es von Herzen. Die zu einfachen Fischern, sagte Jesus, komm. Jesus konnte sie gebrauchen. Viele in Gemeinden sagen, ich habe keine Gaben. Zu hochbegabten Intellektuellen, dazu gehörte Paulus, einer der intellektuellsten seiner Zeit. Den musste Jesus erstmal, ich vermute, es war ein Pferd, vom Pferd hauen, um bei ihm anzukommen. Ein selbstbewusster Mose, der alles hatte, was man sich vorstellen konnte, den musste Gott erstmal trainieren, um ihn aufzuwecken. Und den schickte er 40 Jahre in die Wüste, da hatte er nicht mehr alles. Und interessant, als ein gebildeter junger Mann, der alles hatte, vor Jesus erschienen und der auch noch anscheinend geistlich engagiert war, dem hat Jesus nicht mal einen Auftrag gegeben. Mit dem konnte Jesus gar nichts anfangen. Der wurde von Jesus nicht aufgefordert. Ich habe mal in der Bibel geguckt, wisst ihr, wer der erste Verkündiger war des Neuen Testamentes? Ein Verrückter. Das ist der, der halbnackt oder auch ganz auf dem Friedhof rumlief, von dem Jesus erstmal Geister austreiben musste, wo Mütter ihre Kinder versteckten, wenn sie ihn gesehen hätten. Das war der erste öffentliche Missionar. Jesus sagte zu dem, geh hin und erzähl, was Gott an dir getan hat. Den konnte Jesus gebrauchen. Der hatte Jesus erlebt. Nur unmögliche Vergangenheit, aber den konnte Jesus gebrauchen. Und wenn du denkst, du hast alle möglichen erzieherischen Probleme, von Pädagogik keine Ahnung, hast auch Managementfähigkeiten nie ausprobiert, Jesus kann dich gebrauchen. Was wird, das ist die Frage, in dieser Gemeinde getan, dass Menschen eingesetzt werden, so ja, wie es ihrer Berufung entspricht. Ich möchte bewusst sagen, nicht ihren Gaben entspricht. Was wird getan, dass Menschen bewusst sich vor Gott bringen und sagen, Herr, zeige mir, was meine Berufung ist. Und da warte nicht auf ein großes Zeichen vom Himmel oder so, sondern probier einfach mal aus, so kleine Freiheiten, die Gott dir gibt. Und probier es einfach mal aus und muss ja noch nicht sagen, ab jetzt bin ich Mitarbeiter da und da, sondern steh einfach mal zur Verfügung, so als Helfer und guck mal, was draus wird und einfach nur so. Die Hauptdinge der Gemeinde Gottes, gleich im Neuen Testament und im Alten Testament. Gebet, die Betonung auf Wortverkündigung, die Notwendigkeit von berufenen Mitarbeitern. Das ist wichtig. Und das ist mein Wunsch, dass Gott das auch in dieser Gemeinde zu Kernpunkten macht. Und ich bin sicher, dass sich eine Gemeinde dann in einer gesunden Weise auch entwickelt. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, es ist ein Vorrecht, dass wir an deiner Sache stehen dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir mit dir sprechen dürfen, Schöpfer Himmels und der Erden, der du unser Leben in der Hand hältst. Wir, die wir nicht wissen, ob wir morgen noch leben. Du hältst unser Leben in der Hand. Und du führst auch alle Geschicke. Und du hast sie auch geführt bis zu diesem Tag. Und wir danken dir, dass andere Menschen treu waren, die uns dein Wort weitergegeben haben. Wir danken dir, dass in dieser Gemeinde dein Wort verkündigt wird. Und wir danken dir, dass wir in aller Freiheit dein Wort lesen dürfen, dass wir keine Seiten der Bibel rausreißen müssen und versteckt von einem zum anderen weitergeben müssen und nur ein paar Seiten in der Tasche haben als kostbaren Schatz, nein, die ganze Bibel. Wir können sie jeden Tag lesen, was für ein Vorrecht. Und danke, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Danke für jeden, der sich einsetzt in dieser Gemeinde. Danke, dass sich Menschen eingesetzt haben, damit wir Gottes Wort gehört haben, damit unsere Kinder Gottes Wort hören, dass diese Gemeinde, dass diese Räume beheizt sind, dass diese Räume sauber sind, dass es diese Räume gibt. Und Herr, wir beten, dass diese Punkte, Gebet, Verkündigung deines Wortes, Mitarbeiter, dass du in jedem dieser Bereiche in dieser Gemeinde weiterführst, aber auch uns persönlich ansprichst, weil Gemeinde setzt sich aus vielen du und ichs zusammen. Führe du jeden einzelnen von uns, auch an diesem Tag, segne du uns. Amen.